Klimawandel, Krieg, Corona. Und jetzt?
Die Probleme kennen wir, doch was sind die Lösungen?
Wir schauen uns an, was in der Gesellschaft bereits passiert und sprechen darüber, was noch getan werden muss.
Wir? Das sind Sarah Kröger und Alina Jensen, zwei Journalistinnen aus Berlin.
Für euch interviewen wir Menschen, die Ideen haben, wie es besser geht. Zudem bekommt ihr in jeder Folge Handlungstipps für den Alltag.
Und jetzt? Der Podcast für Menschen, die Perspektive wollen. Seit kurzem hat die Lagune Mar im neuen Spanien als erstes Ökosystem in Europa eigene Rechte erhalten. Die Bürgerinitiative, die dafür gekämpft hat, erhofft sich so, die Salzwasserlagune besser schützen zu können. Denn jährlich sterben hier Tausende von Fischen, unter anderem, weil die umliegende Landwirtschaft das Grundwasser mit Düngemitteln stark belastet. Warum Umweltschutzgesetze ihrer Meinung nach nicht ausreichen und was ein veränderter Rechtsstatus der Lagune langfristig bewirken kann, darüber sprechen wir heute mit Teresa Vicente. Sie ist Rechtsphilosophie-Professorin und treibende Kraft der Bürgerinitiative.
Immer dann, wenn eine neue Person oder Entität Rechte zugesprochen bekommt, verändert sich etwas. Rechte erlauben ihr nicht nur, sich zu entwickeln, sondern sie verbieten auch anderen dann, eine Person zu unterdrücken.
Hallo Alina.
Hallo Sarah.
Wir sind ja seit der letzten Folge in einem neuen Studio. Also, was heißt neues Studio? Die erste Folge haben wir ja bei dir zu Hause aufgenommen, Alina. Und das war jetzt streng genommen kein Studio. Aber seit letzter Folge sind wir nun im Tonstudio von Alex Berlin, dem offenen Kanal der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Das ist super, dass wir das nutzen können. Und warum ich das erzähle, das ist ein Soundunterschied wie Tag und Nacht, oder?
Ja, das empfinde ich ganz genauso und ich teile deine Begeisterung. Also ich freue mich, dass wir jetzt in einem professionellen Studio den Podcast produzieren können.
Ja, wir haben das ja probiert auch zu Hause zu machen. Das ist einfach, das macht einen Unterschied, wenn alles hier schön abgedämmt ist und professionelle Mikros und so. Also ihr könnt euch auch darüber freuen, dass das jetzt so ist. Dann versteht ihr uns auch besser. Ja, kommen wir aber zum heutigen Thema. Alina, du hast ja Jura studiert. Waren damals während deines Studiums die Rechte von Ökosystemen auch schon ein Thema?
Nein, absolut nicht. Also im Studium befasst man sich mit dem öffentlichen Recht, mit dem Strafrecht und dem Zivilrecht, um mal die groben Oberrechtsgebiete zu nennen. Und im Rahmen des öffentlichen Rechtes kann es schon vorkommen, dass hier und da einem auch mal das Umweltrecht bzw. umweltrechtliche Normen begegnen. Aber mit den Rechten von Ökosystemen haben wir uns tatsächlich noch nie beschäftigt damals.
Ja, ich finde es super, dass du auch dabei bist und mir juristisch da zur Seite stehen kannst vielleicht. Vielleicht kannst du ja noch das eine oder andere nachher ein bisschen einordnen. Es ist durchaus komplex, das Thema. Es geht, wie gesagt, heute um die Rechte der Natur. Viele Menschen fordern das ein, dass sie welche bekommen soll. Und was jetzt ganz genau eigentlich der Grund dafür ist und was das eigentliche Problem ist, das erfahrt ihr jetzt. In Europas größter Salzwasserlagune Mar Menor wurden in den letzten Jahren immer wieder Tonnen von toten Meerestieren an die Küste gespült. Die spanische Lagune droht aufgrund von Sauerstoffmangel zu ersticken. Das sei allein auf die hohen Temperaturen zurückzuführen, sagen die einen. Ökologen machen vor allem die intensive Landwirtschaft in der Region dafür verantwortlich. Die Düngemittel, die massiv zum Einsatz kämen, würden zum Beispiel bei Starkregen in die Lagune geraten. So bilden sich mehr Algen, die wiederum den Fischen den Sauerstoff nehmen. Das Mar Menor liegt in der Region Murcia, eines der zentralen Anbaugebiete Europas. Mehr als 600.000 Tonnen Obst und Gemüse werden hier jährlich nach Deutschland exportiert. Wenn wir also morgen im Supermarkt eine Gurke oder Tomate aus Spanien kaufen, kann es sein, dass sie von dort kommt. Der Fall Mar Menor ist nur ein Beispiel dafür, wie sich unsere Ernährung auf die Umwelt und das Klima auswirkt. Die Landwirtschaft verunreinigt nicht nur unser Grundwasser, unsere Flüsse und Seen, sondern stößt auch jede Menge Treibhausgase aus, die in die Atmosphäre gelangen. Es ist ein Teufelskreis. Wir brauchen Nahrung, um zu leben und zerstören gleichzeitig mit ihrer Produktion die Natur. Damit so etwas nicht passiert, gibt es Gesetze. Doch reichen diese aus? Immer mehr Menschen fordern, dass die Natur als eigenes Rechtssubjekt behandelt werden soll. So könnten ihre Interessen besser durchgesetzt werden. Denn die Natur ist bisher nur Rechtsobjekt und hat keinen eigenen Rechtsstatus wie beispielsweise Menschen oder Unternehmen. Das bedeutet, gerichtlich kann nur gegen eine Umweltzerstörung vorgegangen werden, wenn Menschen unmittelbar davon betroffen sind und klagen. Ein See hat aktuell in Deutschland kein eigenes Recht darauf, vital und gesund zu bleiben. Doch genau davon ist Teresa Vicente überzeugt. Auch die Natur hat ein Recht auf Leben. Die Rechtsphilosophie-Professorin ist Teil einer Bürgerinitiative, die sich für die Rechte der Lagune Marmenor einsetzt. Im September 2022 wurde der Lagune als ersten Ökosystem in Europa der Rechtsstatus einer Person verliehen.
Warum das Ihrer Meinung nach wichtig war, erklärt uns Teresa Vicente im Interview. Vielen Dank an Maria Köpf, die das Interview auf Spanisch für uns geführt hat und auch die deutsche Übersetzung eingesprochen hat.
Die Salzwasserlagune in Mar Menor ist das erste Ökosystem in Europa, das einen Personenstatus erhalten hat. Warum war das notwendig?
Ja, es gibt bereits weltweit Ökosysteme, die diesen Status als Rechtssubjekte haben. Aber in Europa ist die Salzwasserlagune tatsächlich das erste mit einem solchen Rechtsstatus. Und bisher besaßen nur Stiftungen, Unternehmen, Wirtschaftssubjekte oder Individuen solche Persönlichkeitsrechte. Und nun aber hat auch die Natur Persönlichkeitsrechte erhalten. Das ist sehr wichtig, denn unser Planet ist in Gefahr und mit ihm die gesamte Menschheit. Auf den beiden letzten UN-Klimakonferenzen, der COP in Madrid und der COP in Glasgow, hatte ich diese Idee vorgestellt. Vor kurzem konnte ich nun auf der COP 27 in Ägypten über unseren Erfolg sprechen. Die Rechte der Natur sind Realität geworden.
En la COP de Egipto, en esta misma semana, pues voy para allá y hablaremos de este éxito, es decir, que los derechos de la naturaleza es una realidad.
Aber es gibt ja bereits Gesetze zum Schutz der Umwelt. Im Dezember 2021 hat die EU-Kommission beispielsweise beschlossen, Spanien wegen der mangelhaften Umsetzung der Nitratrichtlinie vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Reichen denn Maßnahmen wie diese nicht aus?
Das Umweltschutzgesetz ist bereits seit 40 Jahren in Kraft. Der erste Klimagipfel fand sogar schon in den 1970er Jahren statt. Doch wenn wir historisch zurückblicken, hat sich seither bei uns nicht viel verändert. Also es ist nicht gelungen, die Ökosysteme zu retten. Wir gehen auf noch schlechtere Zeiten zu. Und ja, es geht nicht darum, dass die Gesetze nicht funktionieren. Natürlich kann bestraft werden. Natürlich kann zu Recht gezogen werden, so wie es auch mit der Nitratrichtlinie geschehen ist. Aber für uns, für den Planeten, zählt eben nicht nur die Bestrafung, sondern dass die Ökosysteme sich wirklich erholen können. Das Modell des Umweltrechts erkennt nicht an, dass die Natur ein Rechtssubjekt ist, dass sie also lebendig ist. Insofern wird ihr Recht, also das Recht der Natur auf Leben, verhindert. Das zeigt, dass wir Menschen noch nicht verstanden haben, was uns die Wissenschaft der Ökologie bereits im letzten Jahrhundert gesagt hat, nämlich unser Leben hängt vom Leben des Ökosystems ab.
Wie ist es denn der Bürgerinitiative gelungen, so viele Unterschriften zu sammeln?
Ja, wir haben das innerhalb eines Jahres getan. Das ist die gesetzlich vorgeschriebene Frist. Das war also mitten in der Covid-Pandemie. Wir konnten nicht auf die Straße gehen und die Menschen konnten auch nicht online unterschreiben. Jede Person musste einen eigenen Stift haben, um unterschreiben zu können und ihre Daten einzutragen. Mit anderen Worten, es war die schwierigste Unterschriftensammlung in der Geschichte der Demokratie, würde ich sagen. Und wir haben es dann nicht nur geschafft, 500.000 Unterschriften zu sammeln, sondern wir haben sogar knapp 640.000 Unterschriften in den Kongress mitgenommen.
Welche Änderungen erwarten Sie nun durch den neuen Rechtsstatus der Lagune?
Immer dann, wenn eine neue Person oder Entität Rechte zugesprochen bekommt, verändert sich etwas. Rechte erlauben ihr nicht nur, sich zu entwickeln, sondern sie verbieten auch anderen dann, eine Person zu unterdrücken. Als beispielsweise damals Frauen oder Sklaven oder indigene Völker Rechte erhalten haben, hat dies dann verhindert, dass sie von anderen als Objekt behandelt werden konnten und dass sie von anderen in ihrer Entwicklung behindert werden konnten. Die soziale Gerechtigkeit ist also der größte Fortschritt, den wir in der westlichen Welt haben. Aber wir haben es bisher verpasst, anzuerkennen, dass der Mensch Teil der Natur ist und dass die Natur genauso viele Rechte haben muss wie wir als Menschen. Und diese Entwicklung Jetzt ist also ein Fortschritt, der zu mehr Gerechtigkeit führt. Die soziale Gerechtigkeit geht jetzt dann auch in eine ökologische Gerechtigkeit über, die die soziale Gerechtigkeit mit einschließt, aber eben auch die Natur, die uns Leben und Entwicklung als Menschen ermöglicht hat, ebenfalls mit einschließt. De la biosfera que nos ha
permitido vivir y desarrollarnos como seres humanos. Und wer kann nun die Rechte der Lagune vor Gericht vertreten?
Todas las personas.
Alle Personen. Alle, die wollen?
Alle Menschen, die das wollen. Das Mar Menor sind nämlich wir und wir sind das Mar Menor. Um das effektiver zu gestalten, gibt es drei Ausschüsse, die die offizielle Aufsicht nun über die Lagune ausüben. Das ist einmal ein wissenschaftlicher Ausschuss aus unabhängigen Expertinnen und Experten, die Indikatoren für den ökologischen Zustand der Lagune ermitteln und auch über Risiken oder Wiederherstellungsmaßnahmen informieren. Und dann gibt es den Repräsentantenausschuss, der sich aus Vertretern aus Staat, autonomen Gemeinden und aus der Stadtverwaltung zusammensetzt. Der schlägt konkrete Maßnahmen zum Schutz vor, zur Erhaltung und Pflege der Lagune und kontrolliert die Einhaltung ihrer Rechte. Und zuletzt die Überwachungskommission aus den Wächtern, wie sie im Gesetz genannt werden, ein Komitee mit verschiedensten Personen aus Gesellschaft, Recht, Wirtschaft, Kultur, die die Grundrechte der Lagune vertreten und auch die Einhaltung ihrer Rechte kontrollieren.
Was können solche Gesetze bewirken? Können sie wirklich die Einstellung der Menschen gegenüber der Umwelt verändern?
Das ist ein entscheidender Punkt, ja. Ein Beispiel wäre etwa das heutige Frauenrecht. Wir wissen ja, dass damals, als die ersten Gesetze erlassen worden sind, die Frauen als Rechtspersönlichkeit anerkannt haben, es erst einmal enormen Widerstand gab in der Bevölkerung. Ja, und heute traut sich kein Mensch mehr zu sagen, dass Frauen Objekte sind und keine Grundrechte hätten, egal welcher politischen Anschauung man sein mag. Das zeigt im Laufe der Zeit hat das Gesetz also zu einem Mentalitätswandel geführt und das erhoffen wir uns auch in diesem Fall.
Den Mentalitätswandel gab es aber nur, weil die Rechte von den Frauen immer wieder neu eingefordert wurden. Hat die Bürgerinitiative denn bereits konkrete rechtliche Schritte vorgesehen?
Rechtliche Schritte können jetzt eingeleitet werden, das ist richtig, aber es wird noch dauern, bis die Entwicklung erst einmal von den gesamten Rechtsvorschriften abgeschlossen ist. Der Ministerrat bereitet im Moment die Verordnung zum geltenden Gesetz vor und wir haben gemerkt, dass abzuwarten ist besser, auch wenn wir schon handeln könnten. Wir denken aber bereits darüber nach, der Europäischen Union in den kommenden Monaten einen Vorschlag für eine europäische Initiative vorzulegen, die die Anerkennung der Rechte aller Ökosysteme in Europa erleichtern soll, angefangen bei den am meisten Gefährdeten. Und dieses Mal wird es einfacher sein, denn in Europa gibt es bereits den Präzedenzfall und es wird möglich sein, Unterschriften online zu sammeln.
Was bedeutet der Fall Mar Menor für andere europäische Länder?
In vielen europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland, Dänemark, England, Schweden und Norwegen gibt es bereits eine Bewegung, die sich für die Rechte der Natur einsetzt. Das Ökosystem Mar Menor mit seinen eigenen Rechten hat dieser großen europäischen Bewegung Auftrieb gegeben. Auch das Europa, das nicht zur EU gehört, hat sich bereits mit uns in Verbindung gesetzt. Denn auch in Albanien und anderen Ländern gibt es eine Bewegung, die seit vielen Jahren für ihre Flüsse, Wälder und Ökosysteme kämpft. Und der Präzedenzfall nun mit dem Mar Menor ist also für alle, nicht nur für die Europäische Union, sondern auch für den gesamten europäischen Kontinent und die gesamte Welt ein großer Erfolg und macht den Kampf für alle einfacher.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias también.
Unidas somos más fuertes.
Unidas somos más fuertes. Gemeinsam sind wir stärker. Das hat Teresa Vicente ganz am Ende gesagt. Ich fand diese Idee, Ökosystemen Rechte zu geben, erstmal auch ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Also, wie soll denn jetzt ein Fluss seine Rechte vor Gericht einklagen? Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto logischer wird es eigentlich für mich, muss ich sagen. Also, weil der Fluss klagt natürlich nicht seine Rechte selber ein, sondern er kann sich ja vertreten lassen. Das ist auch gar nicht so unüblich, ne? Das ist ja auch bei Vereinen oder GmbHs an der Tagesordnung.
Ja.
Also die stehen ja auch nicht selber beim Anwalt, so der Verein, sondern lassen sich durch die Geschäftsführung oder den Vorstand vertreten und werden ja trotzdem rechtlich ernst genommen.
Genau.
Die Juristin nickt. Sehr gut, habe ich schon mal richtig verstanden. Und ich wollte unseren Hörerinnen und Hörern so einen ganz kurzen Einblick geben. Wie ist es denn jetzt in anderen Ländern eigentlich weltweit? Also tatsächlich gibt es schon ein Land, was in seiner Verfassung die Natur als Rechtssubjekt anerkannt hat. Und das ist nämlich Ecuador. Und das war sogar schon 2008. Also hättest du vielleicht im Studium sogar schon mal
davon hören können.
Aber das ist auch das einzige Land. Und dann gibt es Flüsse, die Rechte zugesprochen bekommen haben. Also in Indien, in Kolumbien und Neuseeland. Einzelne Flüsse haben dann Rechte bekommen. Und es gibt auch Tiere, deren Rechte vor Gericht berücksichtigt werden. Zum Beispiel in Argentinien, Kolumbien oder den USA. Jetzt wollte ich dich aber fragen, Alina. Teresa Vicente hat ja gesagt, dass unsere aktuellen Gesetze nicht ausreichen, um die Umwelt zu schützen. Wie siehst du das?
Also ich kann nicht sagen, ob unsere Umweltgesetze nicht reichen. Vielleicht werden sie einfach nicht konsequent umgesetzt. So ist es beispielsweise beim Tierschutzgesetz der Fall. Aber eigene Rechte für Ökosysteme würden den Umweltschutz auf jeden Fall stärken. Das kann man sagen, weil ganz banal, je mehr Rechtsgrundlagen es gibt, desto besser.
Mhm. Habe ich das denn jetzt richtig verstanden? In Deutschland kann nur geklagt werden für zum Beispiel mehr Klimaschutz oder für den Erhalt eines Ökosystems, wenn Menschen davon betroffen sind. Stimmt das?
Genau. Dreh- und Angelpunkt aller Klimaklagen ist in der Regel die Klagebefugnis und die liegt eben nur dann vor, wenn die Möglichkeit der Verletzung in eigenen Rechten bejaht wird. Beispielsweise 2019 haben 3 Landwirte und Greenpeace für mehr Klimaschutz geklagt und Beklagter war hier die Bundesregierung und auch dort ist es an der Klagebefugnis gescheitert. Sprich, das Verwaltungsgericht Berlin hat damals die Klimaklage abgewiesen.
Mit welcher Begründung dann?
Weil die Klagebefugnis nicht vorlag. Weil eben keine Verletzung in eigenen Rechten angenommen wurde, beziehungsweise schon die Möglichkeit der Verletzung in eigenen Rechten verneint wurde. Aber 2021, wie wir uns vielleicht alle noch erinnern, ist etwas Bahnbrechendes passiert. Vielleicht noch mal kurz, worum ging's? 9 junge Erwachsene, darunter übrigens auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, haben vor dem Verfassungsgericht geltend gemacht, dass der Staat keine ausreichenden Regelungen zur Reduktion von Treibhausgasen unternommen hat. Die Klägerinnen und Kläger haben eben gesagt, dass das deutsche Klimaschutzgesetz hier nicht ausreicht. Anders als erwartet hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall die Klagebefugnis, die bei Verfassungsbeschwerden übrigens Beschwerdebefugnis heißt, aber das nur am Rande, bejaht. Und zwar hat es die Möglichkeit der Verletzung der Jugendlichen in ihren Grundrechten anerkannt. Und darunter zum Beispiel in ihrem Grundrecht auf Schutz des Lebens und auf körperliche Unversehrtheit. Denn dieses Grundrecht beinhaltet auch den Schutz vor Beeinträchtigung durch Umweltbelastung. Mhm. Also wie gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht die Beschwerdebefugnis hier angenommen hat, stellt einen grundlegenden Richtungswechsel dar. Das kann man sagen. Und wir erinnern uns, Ergebnis war, dass das Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist und die Politik hier nachbessern muss.
Okay, das ist ja super spannend. Das heißt, da gibt es vielleicht sogar auch einen Gesinnungswandel, aber trotzdem muss ja wieder damit argumentiert werden, dass ihr Leben in Gefahr ist, ne?
Richtig, dass Grundrechte von den Klägerinnen betroffen sind.
Ja, und das könnte vielleicht schwierig sein, angenommen, es gibt wirklich mal irgendeinen See, der einfach nur da liegt und keiner ist direkt davon betroffen und der geht zugrunde. Dann hätten wir wieder dieses Problem.
Genau. Und natürlich seit diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht sind die Chancen, dass eine Klagebefugnis angenommen wird, größer. Aber sicher kann man das natürlich nicht sagen. Und wie gesagt, wenn jetzt der See eigene Rechte hätte, dann ist natürlich die Chance viel größer, dass eine entsprechende Klage auch angenommen werden würde.
Mhm. Das heißt, die Rechte von Ökosystemen würden einfach die Chancen erweitern.
Richtig.
Ja, spannend. Es gibt ja auch Kritiker, die das Konzept kritisch sehen. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Zum einen sprechen sie von Naturromantik und Symbolik und sagen, na, das ist ja ganz nett, dass jetzt da so ein Ökosystem Rechte bekommt. Aber es hätte ja keine wirkliche Schlagkraft und wäre eher symbolischer Natur. Und die sagen halt einfach, na gut, das wird nichts ändern. Und dann gibt es aber andere, die das noch viel kritischer sehen und die sagen, sie sehen die Menschenwürde in ihrer Bedeutung gefährdet. Die befürchten, dass es da zu unlösbaren Konflikten kommt, wenn jetzt zum Beispiel ein Wald oder ein Tier vielleicht auch eigene Rechte bekommt. Also wenn man das mal ganz zugespitzt sagt, dann kann mich dann jetzt bald ein Tier verklagen, weil ich es gerne essen möchte. Die Befürworter wiederum, die sagen, dass die Rechte von uns Menschen ja jetzt nicht minimiert werden, nur weil die Natur Rechte bekommt. Also das muss ja nicht ein Entweder-Oder sein, sondern es kann ja ein Miteinander sein, wo Dinge ausgehandelt werden. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Punkt, weil Männer haben ja jetzt auch nicht weniger Rechte, weil wir Frauen endlich alle gleichen Rechte haben, die sie auch haben.
Richtig.
Ne? Sondern sie haben nur nicht mehr den alleinigen Anspruch auf Rechte. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, das dann auch mit der Natur zu teilen. Diese Rechtsgrundlage oder Teile davon. Also die Hoffnungen der Befürworter sind auf jeden Fall groß. Sie sagen, wenn die Klagebefugnisse, so wie du das beschrieben hast, erweitert werden, weil dann wirklich jeder oder jede vor Gericht ziehen kann, dann könnten auch bereits geltende Gesetze im Umweltschutz besser umgesetzt werden. So wie du das gesagt hast, manchmal ist das Gesetz nicht das Problem, sondern die Umsetzung. Wir bleiben also gespannt, was mit der Lagune Marmenor in den nächsten Jahren so passiert. Sie hat schon mal die eigenen Rechte, das ist gut. Ich finde aber so, das ist auch nur ein bisschen der Rahmen. Es braucht jetzt auch Menschen und Gremien, die auch schauen, dass diese Rechte eingehalten werden. Und dafür sind ja zum Beispiel auch die unterschiedlichen Ausschüsse zuständig, von denen Teresa Vicente erzählt hat. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen kleinen Fun-Fact. Ich hatte ja erzählt, dass manche sagen, na, das ist alles nur so symbolischer Natur und Naturromantik. Ganz so symbolisch scheint dieser Beschluss bei der Lagune aber nicht zu sein. Als nämlich beschlossen wurde, der Lagune eigene Rechte zu geben, da haben sich dann große Agrarkonzerne zu Wort gemeldet in Form einer Stiftung und haben eine Kampagne gegen das Gesetz gestartet. Ich denke mal, das macht man nicht einfach so, sondern ich denke, da haben es die einen oder anderen wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen und sagt vielleicht doch ein bisschen was über die Schlagkraft aus.
Wir bleiben gespannt.
Hallo Sarah, hallo Aline, hier ist Yassi aus Frankfurt-Oder. Ihr habt angekündigt, dass es in eurer nächsten Folge um eine Lagune geht, die Rechte bekommt. Gibt es in Deutschland auch schon Initiativen, die sich für die Rechte der Natur einsetzen?
Ja, vielen Dank für deine Frage, Yasya. Tatsächlich gibt es solche Initiativen auch schon in Deutschland, aber die sind auch noch eher am Beginn. Es gibt einmal eine niederländische Initiative, Embassy of the North Sea, die sich für die Rechte der gesamten Nordsee einsetzt und das betrifft dann eben auch Deutschland. Deren Ziel ist es, der Nordsee langfristig eine Stimme zu verleihen und dann wollen sie später auch dann politisch aktiv werden. Ich würde aber sagen, das ist noch im Werden, also da gibt es noch nichts, wo man schon unterschreiben kann oder irgendwas. Und dann gibt es die Initiative Grundgesetzreform. Die setzt sich für die Reform des Grundgesetzes ein. Und sie wollen den ersten Artikel im Grundgesetz ergänzen. Und zwar um den Part, die Würde der Natur gebietet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, zu pflegen und zu wahren und den Eigenwert der natürlichen Mitwelt im Ganzen der Natur zu achten. Das ist also schon, weiß nicht, ist das schon relativ revolutionär, oder? Wenn man gleich Artikel 1 verändert, Alina, oder?
Das würde ich auch annehmen.
Also das ist natürlich schon sehr umfangreich, weil die haben noch weitere Vorschläge und Ergänzungen und Anpassungen. Die könnt ihr alle gerne auch nachlesen, wenn ihr wollt. Wir packen euch den Link dazu in die Shownotes. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Schreibt es doch gerne, ob ihr denkt, das ist eine gute Idee oder sagt ihr, nee, also das Grundgesetz, das tasten wir jetzt nicht gleich im Artikel 1 an. Würde ich eure Einschätzung interessant finden. Und dann gibt es in Bayern auch eine Initiative, die gerade Unterschriften für den Antrag auf ein Volksbegehren sammelt, damit die Rechte der Natur in die bayerische Verfassung aufgenommen werden. Also an alle an euch, die in Bayern wohnen, ihr dürft jetzt eure Ohren spitzen. Ich habe dazu gerade heute Morgen noch mit dem Initiator Hans Leobader gesprochen und der hat mir erzählt, das ist auf jeden Fall auch sehr langfristig angelegt. Sie wollen also nicht nur die 20.000, 30.000 Unterschriften sammeln, die notwendig sind, um so ein Volksbegehren zu starten, sondern sie wollen mindestens 200.000 oder 300.000 Unterschriften sammeln, weil er sagt, naja, wenn wir dann wirklich so ein Volksbegehren starten würden, dann müssen wir eh noch viel, viel mehr Unterschriften sammeln. Und sie wollen also auch Informations- und Aufklärungsarbeit leisten in den nächsten Jahren. Also er hat gesagt, 2 Jahre dauert das bestimmt noch, bis sie sowas einreichen würden. Und wenn ihr in Bayern wohnt und Interesse habt, dann könntet ihr zum einen unterschreiben, das geht nicht online, ihr müsstet euch eine Unterschriftenliste schicken lassen. Ihr könnt euch aber auch als Unterschriftenguides engagieren, er sucht noch welche, dann könntet ihr quasi noch weitere Unterschriften in eurem Umfeld sammeln und Leute dazu motivieren, zu unterschreiben, wenn ihr das dann gut findet. Ihr könnt aber auch einfach erstmal Infoflyer anfordern, um euch selber zu informieren oder um sie auch zu verteilen. Es gibt also viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wir verlinken das auch, die Webseite von denen, in den Shownotes. Und ja, wir haben es geschafft, heute den Bogen sehr weit zu spannen. Von der Gurke und Tomate auf unserem Sandwich zu den Grundrechten der Natur. Aber ich finde, es ist ein sehr wichtiges und auch relevantes Thema. Oder, Alina?
Ja, das finde ich auch. Und das Beispiel der Initiative, die sich für die Grundgesetzreform einsetzt, zeigt meines Erachtens, dass wir uns gerade an einem Wendepunkt befinden. Die Natur soll zum ersten Mal nicht nur als menschliche Ressource, als Umwelt geschützt werden, sondern es wird davon gesprochen, dass die Natur als Mitwelt geschützt werden soll. Und ich finde, schon diese begriffliche Unterscheidung zeigt, dass es um ein Miteinander geht. Die Natur hat also mehr als einen bloßen Nutzwert für den Menschen, sie hat eine eigene Würde. Ja, damit sind wir schon fast am Ende dieser Folge. Aber wir wollen ja traditionell auch noch einmal zurückblicken. Sarah, in unserer ersten Folge ging es doch darum, wie man seine Essgewohnheiten langfristig verändern kann, im Sinne einer klimafreundlichen Ernährung. Und du hast dich doch der Herausforderung gestellt, eine vegane Ente im Supermarkt zu finden und dann auch noch zu Hause selbst zuzubereiten. Wie lief's denn?
Ja, Alina, es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Also zuerst habe ich in einigen Supermärkten nach veganer Ente gesucht.
Ich bin jetzt hier bei einem eher hochpreisigen Supermarkt. Und ich gucke mir gerade mal die Tiefkühlabteilung an. Da gibt es ganz viel Fisch. Hier haben wir das deutsche Suppenhuhn. Hähnchenschenkel. Hühnerfleisch gewürfelt. Ist überhaupt gar keine Ente. Aber jetzt bin ich, glaube ich, richtig. Hier gibt es also Entenpfanne, Gourmetente. Deutsche Gans aus bäuerlicher Freilandhaltung. Und die Ente aus Freilandhaltung, was super ist. Jetzt gehen wir zur veganen Seite rüber. Vegane Nuggets, Süßkartoffelstäbchen, das vegane Chicken Schnitzel, aber leider noch nicht meine vegane Ente. Dafür Gemüse-Hanfsticks, auch nicht schlecht.
Und dann beschloss ich nochmal zu meinem Lieblingsrestaurant zu gehen und dort die vegane Ente zu bestellen.
Also ich beiße jetzt mal in meine vegane Ente rein. Und sie ist wirklich sehr, sehr kross, sehr authentisch. Innen drin wirklich auch sowas Fleischartiges. Und außen aber wirklich so etwas, was eine krosse Haut ist. Da muss ich mal nachfragen, was das genau ist. Sieht auf jeden Fall sehr authentisch aus und schmeckt auch sehr lecker.
Den Inhaber habe ich dann gefragt, woher er seine vegane Ente bezieht. Und er hat mir dann erzählt, er hat ihn von einem großen asiatischen Markt hier in Berlin-Lichtenberg. Einen Tag vor Weihnachten bin ich dann dorthin gefahren. Weil ich wollte ja so gerne vegane Ente zu Weihnachten haben, Alina. Und die Frage ist, ob das eine gute Idee war. Also nicht die vegane Ente, sondern einen Tag vor Weihnachten.
Ja, jetzt bin ich angekommen und da geht's gleich so irgendwie los. Das ist ja riesig. Viele, viele Getränkekisten, Europaletten. Es gibt wohl so um die 18 Hallen hier. Und natürlich gibt es nicht nur chinesische oder vietnamesische Läden, sondern auch arabische und alle möglichen anderen Läden. Und jetzt ist einfach tatsächlich die Frage, in welchen dieser vielen Hallen ich jetzt meine Ente finde. Ich muss gestehen, ich habe mich hier vielleicht gerade auch ein bisschen verlaufen. Ich bin jetzt bei der Handyreparatur und in Textilien. Und ich wollte nochmal zum Food Court zurückgehen, aber gerade weiß ich nicht, wo lang. Ich merke jetzt erst, dass Google mich zum Hinterausgang, also zum Lieferanteneingang geführt hat. Und jetzt bin ich beim Vordereingang angekommen. Da gibt es auch ein richtiges Schild vorne und da gibt es am Eingang nicht nur einen kleinen, feinen Asia24-Laden, in den ich gleich mal reingehen werde. Und natürlich ein vietnamesisches Restaurant, sondern auch eine Bratwurstbude. Und ganz viele Leute, die auch zu Fuß unterwegs sind. Und jetzt kommen wir der Sache vielleicht ein bisschen näher. Jetzt bin ich tatsächlich nicht weiter. Ich bin jetzt in diesem einen Center drin gewesen und dann danach weiter durchgelaufen. Ich müsste jetzt wahrscheinlich mir jede einzelne der 18 Hallen anschauen. Ja, jetzt regnet es wirklich und ich muss auch zurück, da Heiligabend naht.
Und in letzter Verzweiflung bin ich dann in den nächstgelegenen Rewe rein und habe dort ein veganes Putenbrustfilet gekauft.
So, die Sonne scheint wieder. Ich habe vorhin im Rewe nach veganer Ente gefragt. Die Verkäuferin ist fast hinten rübergefallen und meinte, gibt's das denn? Könnte sie sich nicht vorstellen, das wäre doch gar nicht möglich. Wie sollte man das dann zusammenpanschen oder in Form bringen? Ich habe keine vegane Ente gefunden, aber eine vegetarische Putenbrust.
Und das habe ich dann Weihnachten zubereitet. Und das war super lecker. Aber die vegane Ente für zu Hause, die suche ich immer noch.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klang das nach einer ziemlichen Odyssee. Ich freue mich natürlich, dass Sarah am Ende doch noch ein leckeres Gericht auf den Tisch gezaubert hat, aber schade, dass es mit der veganen Ente nicht geklappt hat. Daher seid ihr gefragt. Habt ihr Tipps, wo Sarah eine vegane Ente entweder online bestellen oder sogar vor Ort im Supermarkt kaufen könnte? Dann schreibt uns eine Mail an kontakt@perspektiven-podcast.de oder schreibt uns auf Instagram. Dort findet ihr unseren Kanal unter perspektiven-podcast. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. In der nächsten Folge dreht sich alles um den Boden. Selten sprechen wir über ihn, aber er ist super wichtig. Ein humusreicher Ackerboden zum Beispiel kann mehr CO2 speichern und Ackerpflanzen klimaresistenter machen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr reinschaltet. Bis zum nächsten Mal.
Und jetzt, der Perspektiven-Podcast ist ein Podcast von mir, Sarah Kröger.
Und mir, Alina Jensen. Kooperationspartner ist Alex Offener Kanal Berlin. Danke an Maria Köpf, die das spanische Interview für uns geführt und die Übersetzung eingesprochen hat.
Alex Berlin. Mehr als ein Sender.